D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Wie doof kann man eigentlich sein? Wir finden es ja nicht ausgesprochen clever, wenn jemand an dem Ast sägt, auf dem er sitzt. Dabei haben wir die Säge selbst in der Hand und die Späne rieseln nur so.
Wir werden das erste Mal in der Menschheitsgeschichte tatsächlich jetzt 0,8 Grad ganzjährig global über den Temperaturen der vorindustriellen Zeit liegen, von Emissionsrekord zu Emissionsrekord. Diese Emissionen sind eben verursacht durch unseren Konsum, wissend, dass wir uns auf dem Pfad eines extremen Klimawandels bewegen. Dass es Hitzewellen geben wird, Überschwemmungen und Starkregen, Wasserknappheit. Das sind Szenarien der Welt, die jedenfalls die Welt mit Menschen an Bord, schon gar mit 7 Milliarden Menschen, noch nie erlebt hat.
Der hier so gelassen über dramatische Entwicklungen spricht, ist einer, der schon auf vielen UN-Klimakonferenzen mit dabei war, als Beobachter, und der auch ab morgen in Paris wieder dabei sein wird. Raimund Schwarze ist Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Er arbeitet schwerpunktmäßig zur internationalen Klimapolitik. So mitreißend und so emotional wie Naomi Klein, die Aktivistin und Autorin, die wir gestern Abend im Hörsaal gehört haben, redet Schwarze nicht. Er bleibt nüchtern, auch wenn er haarsträubende Sachverhalte und kleinliches Geschacher der verhandelnden Nationen beschreibt. Er spricht als Forscher, als Wissenschaftler, aber auch als Politikberater mit langjähriger Erfahrung und großem Überblick. Bali, Kopenhagen, Cancun, Durban, Lima, er war meistens dabei, wenn die Vertreterinnen und Vertreter der Weltgemeinschaft beraten haben, wie die Erde vor zu starker Erwärmung geschützt werden soll. Und er hat miterlebt, dass seine Zunft, also die der Wissenschaft, ganz andere Einschnitte bei der Kohlendioxidemission für richtig und für machbar hält, als die, die darüber verhandeln. Regelmäßig vertreten die Delegierten eher ihre nationalen Interessen als die Idee einer tatsächlichen Weltgemeinschaft. Sie unterzeichnen windelweiche Selbstverpflichtungen, Sanktionen bei Verstößen gegen diese Absichtserklärung werden vorsichtshalber gar nicht erst formuliert. Raimund Schwarze bleibt bei seinem Thema, der internationalen Klimapolitik, die in Abkommen gestaltet wird. Die Radikalität, mit der Naomi Klein sagt, wir müssen jetzt schnell alles umkrempeln, scheint ihm fremd zu sein. Und trotzdem sagt er aber auch, schon das 2-Grad-Ziel, also der Plan, nicht mehr als eine Erderwärmung um 2 Grad zuzulassen, wird immer schwieriger einzuhalten. Mittlerweile warnen Forscher, die Erwärmung könnte um 4 Grad und mehr zulegen. Panik schürt Schwarze aber nicht. Er stellt dar, wie und in welchem Umfang die Emissionen zugenommen haben und wie der Weltklimarat die Lage analysiert. Nach diesem Vortrag kann eigentlich niemand mehr der Ansicht sein, dass wir weitermachen sollten wie bisher, dass wir uns weiterhin die Fesseln der Fossilwirtschaft, wie er das nennt, anlegen können. Raimund Schwarze hat seinen Vortrag am 9. November 2015 gehalten an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, und zwar als Vorlesung im Fachbereich internationale Umweltökonomie. Er verweist während seines Vortrages immer wieder auf Grafiken, allerdings erklärt und erläutert er sie dann immer im selben Atemzug, sodass der Vortrag auch nur übers Ohr gut funktioniert. Seine Zahlen und Daten stammen aus dem Global Carbon Project, auf das wir unter www.deradiowissen.de auch verweisen. Ihr hört jetzt also Raimund Schwarze mit seinem Überblick über die internationalen Klimaabkommen vor Paris mit dem Titel »Die UN-Klimakonferenz in Paris – Das Ende der internationalen Klimapolitik oder gerade erst der Anfang?«
Sie wissen, dass wir auf einen merkwürdigen Pfad uns bewegen. So als wüssten wir eigentlich gar nicht, was die Aufgabe ist, die hier zu lösen ist, gehen wir von Emissionsrekord zu Emissionsrekord in der Geschichte. Wenn wir den Graphen uns hier kurz ansehen, dann sehen wir, dass seit der Jahrtausendwende die Emissionen nicht mehr wie zuvor, so etwa um 1% pro Jahr gestiegen ist, sondern quasi sich fast verdreifacht hat, also mindestens aber verdoppelt. nur ein einziges Jahr mal heraussticht, wo es eine Entwicklung gab, die in dem Sinne Klimaschutz heißt oder heißen könnte. Das ist das Jahr 2008, 2009. Wenn Sie sich erinnern, es war wieder auch ein wichtiges Jahr in der Weltgeschichte, das Jahr der großen Finanzkrise, der ersten Finanzkrise in diesem Sinne, die wir erlebt haben, wo die Weltwirtschaft ins Wanken geriet. Und mit der ins Wanken geratenen Weltwirtschaft ist eben die Emission einmal in einem solchen kleinen Moment der Geschichte nicht dem Trend gefolgt, nämlich zu steigen. Ansonsten wandern wir von einem Höchstwert zum nächsten Höchstwert in der Menschheitsgeschichte, was die Emissionen an CO2 aus Verbrennung fossiler Brennstoffe oder industriellen Prozessen beinhalten. Das ist natürlich das Gegenteil von Klimaschutz und wir müssen verstehen, wie das eigentlich kommen konnte. Es scheint ja ein totales Versagen hier vorzuliegen. Zunächst, bevor wir aber über die Ursachen dieses Versagens der internationalen Politik reden, möchte ich noch ein bisschen einen Ausblick in die Vorhersagen der Wissenschaftler auf Basis dieses schlimmsten aller Fälle, des Worst Case der Erwärmung, etwas sagen. Die Wissenschaftler, wie Sie wissen, können natürlich auch nur im begrenzten Umfang in die Zukunft schauen. Sie haben, was die Zukunftsentwicklung von Emissionen angeht, genauso wie auch die Folgen in einem sehr komplexen System des Klimas der Erde, nur Szenarien, also Geschichten, wenn Sie so wollen, aber Geschichten, die hoffentlich auf der Grundlage von unserem besten Verständnis des Klimasystems der Erde beruhen. Früher waren es wirkliche Geschichten. Ich habe das geliebt, möchte ich Ihnen sagen, die alten Geschichten des Weltklimarats in den Stress-Szenarien, die sehr illustrativ waren. Also die hießen dann, also dieses grüne Szenario oder das fossile Szenario. Es waren immer Geschichten, die sich sehr verbanden mit auch vor allen Dingen wirtschaftlichen Perspektiven der Welt, also dezentral oder global. Man ist davon ein bisschen abgegangen, von diesen klassischen Szenarien der Wirtschafts- und Emissionsentwicklung in Szenarien der Konzentrationsentwicklung in der Atmosphäre. Dahinter stehen hauptsächlich naturwissenschaftliche Modelle, die RCPs. Sind also nur Szenarien der Konzentration und der Erwärmung aus einer gegebenen Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Und insofern gibt es Kopplungen von Konzentrationsmaßen und von Erwärmungsmaßen. Und nun sehen Sie hier also für die vielen denkbaren Geschichten, die dann eben mehr oder weniger emissionsintensiv sind, die Konzentrationsszenarien. Das Schlimmste wohl ist dieses RCP 8.5, oder ein Szenario, was uns in eine Klimaerwärmung von über 3 Grad bringt. Genau kann man das nicht sagen. Bei so einem beschleunigten, geradezu galoppierenden Eintrag von Treibhausgasen werden viele Rückkopplungseffekte ausgelöst, die es sehr schwierig machen, dann das Erwärmungsszenario in einer kleinen Bandbreite begrenzen zu können. Also 3,2 bis 5,5 ist natürlich nicht nur ein kleiner Temperaturunterschied, sondern das sind Welten, über die wir hier reden. Also das sind Szenarien der Welt, die jedenfalls die Welt mit Menschen an Bord, schon gar mit 7 Milliarden Menschen, noch nie erlebt hat. Insofern ist das sicher ein extremer Pfad und ich möchte Ihnen sagen, bis vor, glaube ich, 4 oder 5 Jahren hat kein Wissenschaftler ernsthaft sich jemals mit diesem RCP 8.5 beschäftigt oder dem Szenario der vollständigen Fossilisierung der Energieerzeugung der Welt. Ich selber habe ja, wie Sie wissen, hier auch in der Funktion für die Regierung an Szenarien für die Anpassung an den Klimawandel in Deutschland mitgearbeitet. Also da war das für uns so ein undenkbares Szenario, dass es allen Vorschlägen zur Anpassungsstrategie der Bundesregierung gar nicht zugrunde liegt und auch gar nicht erwogen wurde. Wir planen also jetzt die Anpassung an einen Klimawandel, der moderat ist, wissend mittlerweile, dass wir uns auf dem Pfad eines extremen Klimawandels bewegen. Ich möchte nicht in die verschiedenen Alternativen gehen, ob es noch möglich ist, unter das 2-Grad-Ziel zu kommen. Sie sehen, dazu müssten dramatische Änderungen der Emissionsentwicklung passieren. Die ganz überwiegende Zahl aller Szenarien geht eigentlich davon aus, dass es nicht mehr möglich ist, wenn wir jetzt auf diesem roten Pfad, auf dem wir uns bewegen, weiter fortbewegen. Aber zu den Ursachen vielleicht ein Wort mehr. Zunächst, was sind die zentralen Befunde? Natürlich sind es auch nur herausgegriffene Befunde, aber die doch so tektonisch waren, so massiv, dass sie die Grundlagen der Politik des letzten Jahrhunderts infrage gestellt haben. Die Grundlagen, die kennen Sie alle, wann immer Sie Wikipedia aufgeschlagen haben und über Klimapolitik sich informiert. Ich hoffe, das war dann doch das eine oder andere Mal auch schon zuvor. Dann stolpern Sie halt über das Kyoto-Protokoll. Das war die Vorstellung, die im auslaufenden 20. Jahrhundert eigentlich bei allen Wissenschaftlern vorne stand, nämlich die Idee, dass mit dem Kyoto-Protokoll das Instrument gefunden wurde, um das zugrunde liegende Problem der Treibhausgasemissionen in wissenschaftlichem Rahmen in den Griff zu bekommen. Und dann passierte allerhand. Zunächst mal sehen Sie hier die Länder, die sich dem Kyoto-Protokoll unterworfen haben, das ist in der Hauptsache die EU, haben es geschafft, sich auf einem Niveau zu stabilisieren, sogar leicht die Emissionen zurückzufahren gegenüber dem Bezugsjahr dieses Protokolls von 1990. Alle anderen, die eben nicht durch das Kyoto-Protokoll erfasst sind, haben dramatisch ihre Emissionen gesteigert, allen voran natürlich China, aber eben auch Indien, also die großen Schwellenländer dieser Welt, haben die Industrieländer überholt, bei weitem sogar. China ist heute der größte Emittent an Treibhausgasen dieser Welt, weit vor den USA und die natürlich nochmal weit vor der EU. Und Indien ist gewissermaßen in derselben Sprungposition zu einer dramatischen wirtschaftlichen Entwicklung mit möglicherweise gleichen Folgen wie denen, die wir in China erlebt haben. Um es kurz zu machen, das, was in 3 Jahren an Kraftwerken in China gebaut wurde, hat einen über 20-jährigen Prozess des Kyoto-Protokolls einfach aufgezehrt. Sie sehen also daran, wie es sich die Welt gegenüber der Welt des Kyoto-Protokolls deutlich verändert. Das ist nicht nur absolut so, was ja nicht überraschend ist, denn China ist ein großes Land, sondern es ist auch bezogen auf das Maß der Pro-Kopf-Emissionen. So, die Pro-Kopf-Emissionen in China haben heute die Pro-Kopf-Emissionen in den USA zwar noch nicht erreicht, aber die von Europa überholt. Und tatsächlich ist es so, die USA, das wird häufig in den Medien nicht ganz korrekt wiedergegeben, sind im Prinzip auf einem Pfad der abnehmenden Pro-Kopf-Emissionen, aber wie Sie vielleicht auch wissen, hauptsächlich auf Basis des sogenannten Fracking, also der Erschließung von in Stein eingeschlossenen Gasreserven im Norden des amerikanischen Kontinents, Kanada und USA. Diesen Run in das Gas oder den Run in das Fracking treibt die USA jetzt eben doch auch pro Kopf deutlich nach unten, aber noch nicht auf das Niveau von Europa. Aber China überholt an dieser Stelle auch pro Kopf die USA in Kürze. Nun könnte man sagen, ist das die Verantwortung Chinas oder der USA? Über Verantwortung selber möchte ich gar nicht reden, kann ich auch nicht reden, weil dem Ökonomen das Instrumentarium zur Behandlung dieser Frage fehlt. Aber ich will zugleich auch zeigen, das sind nicht etwa nur die Schwellenländer, die an dieser Stelle in die Verantwortung genommen werden müssen und zuvor in dieser Hinsicht ohne Verantwortung gehandelt haben, sondern das gilt in gleicher Weise für die Industrieländer, also die Länder in Europa und den USA. Also hier sehen wir mal die Messung nach dem Territorialprinzip, das heißt die Emissionen, so wie sie in den Ländern tatsächlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und die Erzeugung von Zement und anderen Industrieprozessen entstehen, sind hier abgebildet. Das Bild ist im Prinzip eine Replikation dessen, was wir gerade sahen. Die Entwicklungsländer überholen die Industrieländer, die hier im Rahmen der Klimapolitik häufig als Annex B-Länder bezeichnet werden, auf Basis des Kyoto-Protokolls, absolut. Ich möchte umgekehrt nochmal hervorheben, eine Entwicklung, die mich besonders beschäftigt, weil ich darin selber auch forsche, beziehungsweise hier jetzt zuletzt immer meine Master- und Bachelorarbeiten auch vergeben habe. Das ist der Bereich der Ausstöße aus dem internationalen Luft- und Schifffahrtswesen. Auch dort gibt es eine ganz enorme Entwicklung. Also bis in die 90er Jahre war jedenfalls Luftfahrt und Schifffahrt kein Thema im globalen Maßstab, weil dort im Wesentlichen ja Öl verbrannt wird und nicht etwa Kohle oder so. Aber es ist der Bereich, der als Sektor, als solches am stärksten wächst. Und diese Bilder, die hier ja nur bis 2013 reichen, sind sogar noch veraltet. Also wir haben fast eine Verdopplung der Ausstöße aus dem internationalen Fracht- und Flugverkehr seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, also seit Kyoto. Den Punkt, den ich Ihnen bringen möchte, ist eher ein anderer, nämlich wenn wir jetzt vergleichen, was nicht etwa nur territorial an Emissionen produziert wurde, sondern was durch Konsum in den Industrieländern ausgelöst wird an Emissionstransfer in die Entwicklungsländer, also an Emissionen, die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe oder die Produktion in den Entwicklungsländern dadurch entstehen, dass wir verstärkt deren Waren konsumieren und nachfragen. Und dann sieht man folgenden Trend. Die produktionsbasierten Emissionen sind in der Tat in den sogenannten Annex B-Ländern, also den Industrieländern, leicht rückläufig. Aber die konsumbasierten Emissionen wachsen Jahr für Jahr um ca. 0,5%. Wenn man diese Differenz zwischen konsumbasierten und produktionsbasierten Emissionen, den sogenannten Emissionstransfer, misst, dann sind die in dem Zeitraum seit Abschluss des Kyoto-Protokolls oder seit den 90er Jahren um 12% gewachsen. Das ist weit mehr, als das Kyoto-Protokoll überhaupt verspricht zu erreichen. Sie wissen, es wurde nicht in allen Ländern erreicht, aber auch unterm Strich wurde das Ziel zwar erreicht von 7-8%, aber weitaus mehr ist an Emissionen während der Kyoto-Phase in die Entwicklungsländer verlagert worden. Man spricht dann, wie Sie wissen, vom sogenannten Carbon Leakage. Hier sehen wir kurz die Ströme an Verlagerung von Emissionen in die Entwicklungsländer. Hier die Pfeile sind so zu lesen, dass der Ursprung der Pfeile jeweils den Ort der Verbrennung fossiler Energieträger abbildet, die jetzt nur auf den Kohlenstoff berechnet sind. Aber da sehen Sie halt die Ströme an Kohlenstoff durch den Handel. Anfang der Pfeile, wie gesagt, der Ort der Verbrennung nach dem Territorialprinzip. Ende der Pfeile, der Ort des Verbrauchs, genau der Güter und Dienstleistungen, die aus dieser Verbrennung entstammen. Und was sehen Sie? Also Sie sehen zunächst mal, dass das Verhältnis zwischen Europa und USA, hier 48 oder 37 Gigatonnen, das sind Werte jetzt aus 2007, aber das ist eigentlich auch heute noch relativ so, dass netto in Europa weniger an Emissionen entstehen als in den USA, aber dass es ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis ist, was den Austausch von Gütern und Dienstleistungen und den Emissionstransfer angeht. Aber das ändert sich sogleich, wenn Sie jetzt die Entwicklungsländer und ins Bild bringen. Und da sehen Sie, es sind hauptsächlich die aufstrebenden Regionen dieser Welt, Indien, China, in gewissem Umfang auch Russland, die jetzt hier Netto-Emittenten territorial sind, aber deren Güter konsumiert werden in den Ländern der OECD, also Amerika, USA, Kanada und Europa. Hier Europa sowieso nur als eins behandelt. Summa summarum, wir sehen, es geschieht während der gleichen Zeit nicht nur ein Zuwachs von Emissionen in diesen Schwellenländern, sondern diese Emissionen sind eben verursacht durch unseren Konsum. Und insofern stehen wir hier in der gleichen Verantwortung wie die Schwellenländer für diesen Gesamtprozess. Zu den Folgen noch kurz. Sie alle kennen die Bilder von abbrechenden Eisbergen in der Arktis oder Gletscherschmelze etc. Ich möchte heute gar nicht diese Bilder nehmen, sondern ich denke, wir müssen nicht so sehr an die Dramatik des Naturgeschehens uns binden, sondern vor allen Dingen an das, was es für die Menschen bedeutet. Und hier ist der Weltklimarat in seinem letzten Sachstandsbericht einen großen Schritt nach vorne gegangen. Und diesen neuen Ansatz des Weltklimarats möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Leider ist der nicht so schön und überschaubar, wie das vielleicht in früheren Klimaberichten der Fall war. Aber dafür ist unser Systemverständnis der Klimafolgen auch viel reicher heute als, sagen wir, noch vor 10 oder 15 Jahren. Hier sind jetzt für verschiedene Regionen der Welt die Klimafolgen schematisch natürlich nur dargestellt. Ich will jetzt eben nicht durch die ganze Welt, weil das nicht der Hauptgegenstand ist, diese Klima-Impacts zu messen. Sie betreffen zum einen das physische System, also Gletscherschmelze, Permafrostschmelze, das biologische System, zum Beispiel Verlust von marinen Ökosystemen oder die Zunahme von Waldfeuern. Aber sicher für uns allesamt bedeutsamer natürlich die Folgen, die auch die Menschen direkt betreffen. Das ist die Einflüsse auf die Ernährungswirtschaft und die Gesundheit. Ich mache es ganz kurz für Europa, damit Sie eine Idee haben. Für Europa sind es im Wesentlichen natürlich nur also zusammengefasst folgende Wirkungen, die wir vergegenwärtigen müssen. Im Norden Europas ist es hauptsächlich eine Zunahme der Wetterextreme. In der Hauptsache wird das die Form von Überschwemmungen und Oberflächenabfluss, also Starkregen, beinhalten. Im Süden dagegen sozusagen die Zweiteilung, das Gegenteil davon, Wasser wird knapp, als Folge wird die landwirtschaftliche Produktion verlustig werden und wir haben im gleichen Zuge auf der Ebene der Wirkungen auf den Menschen zu vergegenwärtigen, dass es Hitzewellen geben wird, an denen natürlich dann auch die Gesundheit gerade von älteren Leuten gefährdet wird. Aber eben, wie gesagt, hauptsächlich auch die Gefährdung der Ernährungssicherheit ein Problem. Und ohne jetzt ins Detail zu gehen, will ich zunächst mal hier Ihnen die Nomenklatur, also die Begrifflichkeit, wenn man so will, des Weltklimarats kurz erklären, die neue. Man unterscheidet halt verschiedene Dimensionen, Wirkungen, die heute schon messbar sind. Zur Erinnerung, wir haben in diesem Jahr das erste Mal ganzjährig es geschafft, die 0,8 Grad Temperaturänderung zu schneiden, zu übertreffen. Wir werden das erste Mal in der Menschheitsgeschichte tatsächlich jetzt 0,8 Grad ganzjährig global über den Temperaturen der vorindustriellen Zeit liegen. Und wir haben natürlich vor diesem Hintergrund schon Effekte, die heute auftreten oder die auf Basis eben genau dieser Ausstöße des letzten Jahrhunderts in naher Zukunft, also nahe Zukunft ist hier definiert, innerhalb der nächsten 20, 25 Jahre etwa auftreten. Und wir haben darüber hinaus langzeitliche Entwicklung, wenn wir auf unterschiedlichen Pfaden, hier im Weltklimabericht würde für die Wirkungsanalyse noch immer zugrunde gelegt, dass wir zwischen 2 und 4, aber auf keinen Fall über 4 Grad hinausschießen. Und die Folgen, die dann eintreten, langfristig, sind nochmal unterschieden von den kurzzeitlichen oder mittelfristigen Folgen. Und die selber werden nicht mehr als unabdingbare physische Wirkungen gemessen, sagen wir Todesfälle, sondern oder Tonnen an Produktionsverlusten oder ausgebleichten Korallenriffen. Das war so die Nomenklatur des Weltklimarats bis vor wenigen Jahren, sondern sie würden als Risiko gemessen, wie nah man daran kommt an das Problem, zum Beispiel der Ausbleichung, und den Grad der Gefahr, der dann eintritt, den kann man dämpfen in diesen Wirkungsanalysen durch Anpassung, durch Schutz. Bei den Korallenriffen wird da wenig möglich sein, aber natürlich können wir, was gesundheitliche Folgen von extremer Hitze in Europa angeht, sehr viel machen, zum Beispiel unsere ganze Krankenhausinfrastruktur endlich mal erneuern und auslegen auf Bedingungen, die wir eben in der Mitte des 21. Jahrhunderts erwarten müssen. Und da wird eben für unterschiedliche Anpassungsszenarien nochmal geschaut, wie hoch ist das Risikolevel, was kriegt man durch Anpassung noch in den Griff. Sie sehen, der dunkelbraune Balken ist der Balken, den man eben nicht mehr in den Griff bekommt, aber der schraffierte gelbbraune Balken hier ist genau der Bereich, der eben durch geeignete Anpassungs- und Schutzmaßnahmen wirkungsseitig in den Griff bekommen werden kann. Und da kann man sozusagen grob und überschlägig sagen, also im Norden Europas ist dieser Bereich, den wir hier durch Anpassung in den Griff bekommen können, auch langzeitlich durchaus überschaubar. Nordeuropa, und dazu zähle ich jetzt auch Deutschland, also der gesamte Mittel- und Nordeuropa, ist gewissermaßen eine Gunstzone des Klimawandels, jedenfalls keine stark gefährdete. Und das, was selbst was im langfristigen Trend bei bis zu 4 Grad Änderung, die wir auch bekommen werden, zu erwarten ist, können wir durch Anpassung auch steuern. Viele Maßnahmen, ich sagte es schon, hat die Bundesregierung hier für Deutschland ergriffen, etwa die Auslegung von Schutztechnik im Überflutungsbereich wurde ganz dramatisch erhöht. Man redet jetzt da in der nächsten Stufe auch über Änderungen im Küstenschutz. Also alles Maßnahmen, die uns besser aufstellen. Sicher, die gesundheitlichen Folgen haben wir bisher noch nicht so gespürt, aber auch da ist es natürlich möglich, dass wir unsere Krankenhäuser für extreme Hitze auslegen, sodass auch die Kranken auf den Gängen geschützt werden. Viel schwieriger, das ist der Befund, trifft es Südeuropa, also Spanien, Italien und Griechenland. Hier sind die Möglichkeiten durch Anpassung, sich auf Wasserknappheit und extreme Hitzeereignisse einzustellen, sehr viel geringer. Und die Risiken für Bevölkerung und Wirtschaft viel größer, bezogen auf mindestens das Szenario eines 2 bis 4 Grad Klimaänderung. Interessant aber auch hier zu sehen, diese Entwicklungen treten nicht erst in Südeuropa am Ende des Jahrhunderts ein, sondern werden im Wesentlichen schon in 20 bis 25 Jahren für Europa, Südeuropa spürbar werden. Lassen Sie mich zu den Maßnahmen kommen, die wir jetzt ergreifen müssen. Und dazu noch mal eine kurze Geschichte. Ich sagte Ihnen ja, ich sehe das so ähnlich wie den Friedensprozess in Europa. Es ist ein langer Weg, der hoffentlich auch in gleicher Weise zielführend ist wie der europäische Friedensprozess und der seinen Ausgangspunkt in der Klimapolitik, in der globalen Klimapolitik, in der sogenannten Klimarahmenkonvention hat. Die Klimarahmenkonvention UNFCCC, also die UN Framework Convention on Climate Change, ist der Ursprungsort aller Klimapolitik und vielleicht auch weit darüber noch hinaus, wenn man die Wirkung heute sieht, zur Lösung des Problems. Und da sind tatsächlich schon die Grundsteine gelegt worden für die Verhinderung der Folgen, von denen ich gerade sprach und die ich für Europa kurz gekennzeichnet habe. Auch sie ist ein komplexes Vertragswerk. Ich möchte da nur zwei Dinge hier herausgreifen, nämlich Artikel 2, der eben die ins zentrale Forderung erhebt, die Staaten dieser Welt finden sich zusammen zur Verhinderung gefährlicher anthropogener Störungen des Klimasystems. Betonung liegt eben auf Gefahr und der Setzung von menschlicher Verursachung. Wie die Gefahren aussehen, haben Sie gehört, wie sie anthropogen verursacht werden, nämlich durch Treibhausgasemissionen, ist ein weiterer Teil dieser Rahmenkonvention. Und es gibt den Leitsatz der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, common but differentiated responsibilities and capabilities, also Verhinderung gefährlicher anthropogener Störungen des Klimasystems. Das sind natürlich zwei Ecksteine und der gesamte Prozess erschließt sich, wenn man sich klar macht, dass es eigentlich bei all diesen Verhandlungen nur darum ging, diese beiden zentralen Ecksteine mit Gehalt zu füllen, auszufüllen mit konkreten Maßnahmen. Und in leichter Abweichung dessen, was Sie auch in Wikipedia finden, möchte ich hier nur mal einige Meilensteine dieses Prozesses hervorheben, die man leicht übersieht. Sie wissen ja, dass ich schon lange diesen Prozess verfolge, also im Grunde seit Anbeginn, wenn Sie so wollen. 1995 war ich allerdings nicht dabei, obwohl es in Berlin war und deshalb eigentlich nahegelegen hätte. Aber das war eben auch noch nicht der offene Prozess, der seither auf den Klimaverhandlungen herrscht, also mit großer Beteiligung auch von Beobachtern aus verschiedenen Grünen und auch weniger Grünen, aber Lobbygruppen, zu denen ich ja damals eben aktiv beigetragen habe. Aber ich möchte erwähnen, es gab das sogenannte Berliner Mandat. Das war Beschluss noch unter der, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war Frau Merkel auch schon 1995 in der Verantwortung. Also hat da ganz zentral mit einer Maßnahme die Klimapolitik mitgesteuert, nämlich der Empfehlung, dass auf Basis dessen, was der Weltklimarat IPCC oder International Panel on Climate Change damals im zweiten Sachstandsbericht an Empfehlungen gegeben hat, sollte ein rechtlich verbindliches Abkommen der Welt gefunden werden. Ich habe hier nur markiert, schon da war klar, es ist ein Mengenregime, die EU sollte auf Basis des Berliner Mandats minus 15% ihrer Treibhausgase bis 2010 gegenüber 1990 reduzieren. Sie wissen, im Kyoto-Protokoll ist es dann sehr viel weniger geworden. Auch daran können Sie jetzt zunächst mal was lernen. Das, was die Wissenschaft für nötig hält und das, was die Politik für möglich hält, fällt durchaus auseinander. Die EU hat ja nur um die 7% an Emissionen dann tatsächlich im Kyoto-Protokoll versprochen. Die anderen Länder in gleicher Weise haben nicht sozusagen den wissenschaftlichen Empfehlungen voll entsprochen, aber sie haben sich auf dem Weg dorthin begeben Und in gewisser Weise sind wir jetzt in so einer Berliner Mandatsposition, kurz vor Paris. Es gibt ein klares Mandat, schon seit vielen Jahren, 25-40% der Emissionen in den Industrieländern zum Beispiel zu reduzieren auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und wir wissen aber auch, dass die Länder sich in Paris wohl ähnlich wie damals in Kyoto nur auf den Weg dorthin begehen, aber nicht den ganzen Weg gehen, so wie ihn die Wissenschaft für wünschenswert hält. Und das ist in Kyoto passiert, wie Sie wissen. Dort wurde dann eben weltweit die Emissionsreduktion bis gestreckt in der Zeit, statt 2010 nochmal 2 Jahre drauf bis 2012 und für die Welt als Ganzes so um die 5,2% weniger. Es wurde ein Quorum eingeführt, das nicht unwichtig auch jetzt bei den Pariser Verhandlungen sein wird. Es sollten 55 Länder, die mindestens 55% der globalen Emissionen ausstoßen, diesem Kyoto-Protokoll auch beitreten. Und Sie wissen, dass das dann am Ende eine ziemliche Hängepartie mit dem Quorum hier wurde. Seither haben wir aber das Kyoto-Protokoll und wir haben die Ergebnisse des Kyoto-Protokolls und ich habe sie Ihnen gerade vorgeführt. Es wurde etwas erreicht, aber es wurde nicht erreicht, was sie viele und vor allen Dingen die Wissenschaftler sich damals von der Politik versprochen haben. Die 5,2% weltweit wurden verfehlt. Die 5,2% in den Industrieländern wurden weitgehend erreicht, aber nur durch Verlagerung der Emissionen in die Schwellenländer. So, bevor ich in den aktuellen Prozess komme, möchte ich einen zweiten Befund kurz geben, der vielfach auch in der Literatur oder Wikipedia völlig falsch wiedergegeben wird, aus meiner Sicht. Ich bin jetzt hier sehr subjektiv, bitte erlauben Sie mir das. Da war ich dabei und viele reden von dem schrecklichen Desaster von Kopenhagen. Ich fand eine ganz andere Sitzung, das vollständige Desaster. Es ist die einzige Klimaverhandlung, wo ich erlebt habe, dass der Verhandlungsführer während der Verhandlung krank rausgetragen wurde. Das war nicht Kopenhagen. In Bali ist Herr de Boer in den letzten Stunden zusammengebrochen. Ich habe so eine Szene noch nie erlebt, fand sie auch erschreckend. Es hat vielleicht auch was mit der Hitze zu tun, aber die Hitze war eigentlich nicht die Hitze von Bali, sondern es war die Hitze, die im Saal herrschte. Es war der eigentliche Bruch 2007 zwischen den bis dahin beschrittenen Kyoto-Pfad und der unbedingt notwendigen Erneuerung des war halt im Rahmen des Kyoto-Protokolls festgelegt, dass bis 2005 eigentlich schon in Kanada, Montreal, sollte ein neues Kyoto-Protokoll gefunden werden. Und 2 Jahre später war immer noch keins da und dann brach die Welt gewissermaßen auseinander. Man konnte sich nur noch einigen, dass man das Kyoto-Protokoll noch irgendwie weiter verhandelt, aber ohne irgendwelche Inhalte. Aber dass die langzeitliche Kooperation, die aber dann gar keine Rechtsform hat, durch eine Arbeitsgruppe auf Basis dieses sogenannten Bali-Aktionsplans getrennt wird. Hier also ist aus meiner Sicht das eigentliche Scheitern des Kyoto-Prozesses zu sehen, nicht etwa in Kopenhagen. Nach Bali stand die Welt gewissermaßen am Rande, wenn es um die Einigung auf eine gemeinsame Verantwortlichkeit geht. Und seither ist eigentlich nichts gemacht worden, außer diese beiden Pfade in irgendeiner Form wieder zusammenzuführen zu einem Ganzen. Und das ist natürlich, wie Sie wissen, auch gerade nach so einer krisenhaften Zuspitzung ein schwieriger Prozess. Was ist das zu lösende Problem? Ja, eine riesige Veranstaltung, 2 Wochen, 20.000 in Paris, 40.000 in Kopenhagen, die da sind. Viele, viele Detailprobleme, Technology Transfer, also irgendwie, wie wird Technologie bereitgestellt, welche Kapazitäten an Ausbildung sind nötig, welche Finanzhilfen, was macht man mit den Wäldern, was macht man mit den Kindern, da gibt es auch immer wieder die was wenige so sehen, so ein Bildungs- und Informationspfad des Verhandelns. Also eine ganze bunte Welt von Klimapolitik versperrt einem manchmal den Blick auf die zentral zu lösenden Probleme. Und die sind eigentlich sehr einfach, wie ich Ihnen sagte, ergeben sie sich nämlich eigentlich nur aus den beiden großen Setzungen von Rio de Janeiro. Artikel 2 muss ausgefüllt werden, indem man konkrete globale Ziele zur Verhinderung gefährlicher anthropogener Störungen des Klimasystems findet. Und dann muss man diese Ziele umsetzen in einer Form, die alle in die Verantwortung nimmt, gemeinschaftlich, aber eben doch deutlich nochmal unterschieden für Industrie- und Entwicklungsländer, also differenziert. Damit sind wir im Kern bei dem Inhalt des Artikel 3. Und da die Reduktionsziele in Entwicklungsländern vor allem die ärmsten Länder und auch die am meisten exponierten Länder treffen, was die Klimafolgen angeht, bedarf es für sogenannter Finanzhilfen oder Klimafinanzierung für die Entwicklungsländer, und zwar sowohl für den Klimaschutz dort wie auch für die Klimaanpassung. Das sind die Schlüsselfragen, die eigentlich auf jeder Konferenz zu lösen sind, auch natürlich auf der vor uns liegenden in Paris, also Inhalt von Artikel 2 und Artikel 3 der Rahmenkonvention. Nun, wie gesagt, also die meisten verbinden das Scheitern der Klimapolitik vor allen Dingen mit diesen Szenen hier, an denen ich auch das Vergnügen hatte, teilnehmen zu dürfen in den Kopenhagener Klimaverhandlungen. Sie sehen auch darin das Chaos, denn ich meine, dass ich da draußen stehe als Beobachter, das können Sie so oder so finden, ich fand es schlimm, aber dass die Verhandler in derselben Schlange stehen und nicht reinkommen, heißt ja auch 7 Stunden Verzögerung des Prozesses. Kurzum, um die Geschichte kurz zu machen, Sie kennen ja alles das Ende, das war nur der Auftakt, der war schon schwierig genug. Das Ende war nicht viel einfacher. Verhandelt wurde zu allerletzt auf Gängen und in Hotelzimmern, also die berühmten Treffen von Obama und ich weiß gar nicht mehr, wie der chinesische Delegationsleiter oder damalige Ministerpräsident hieß, die verhandelten im Hotel oder in Kleinstgruppen mit 5 Staaten. Also die Ordnung brach vollständig zusammen und viele denken, das sei eigentlich die Ursache des Scheiterns. Aber ich betone noch einmal, Kopenhagen ist nicht die Ursache, es ist ein Symptom des eigentlichen Scheiterns in Bali. Man begann gerade damit, den Spaltungsprozess aus Bali wieder zu heilen, indem man so allererste Linien eines neuen Systems der internationalen Klimapolitik hier entworfen hat. Sie alle wissen, das Kopenhagen-Abkommen ist ein sehr kompaktes, es besteht ja nur aus 3 Seiten und hauptsächlich aus leeren Tabellen. Aber es enthält schon einige ganz wichtige Grundsätze zu den zentralen Problemen, die zu lösen sind. Und Sie werden, ich hoffe, ich kann Ihnen verständlich machen, dass Kopenhagen in dem Sinne zwar eine schreckliche, auch persönlich in dem Sinne schreckliche Erfahrung gewesen ist, aber ein heilsamer chirurgischer Prozess, in dem eben die Grundsätze dessen, was man Post-Kyoto nennt, gefunden wurden, auch wenn sie noch so rudimentär sich im Kopenhagen-Abkommen ausdrücken. Das erste ist die Definition eines Ziels. Sie wissen, das 2-Grad-Ziel, ein besonderes Anliegen unserer Kanzlerin bei diesen Verhandlungen, wurde in dem Kopenhagen-Übereinkommen festgelegt und auch die Festlegung, dass dieses 2-Grad-Ziel regelmäßig im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnisse zu überprüfen sind. Zweitens, die Welt als Ganzes verpflichtet sich, global heißt es, zu tiefen Einschnitten in die Emissionen so schnell wie möglich. Es gab keine weitere Möglichkeit, sich auf konkrete Ziele zu einigen. Also es gab insbesondere keine langfristigen Minderungsziele, auch keine Trendwende, man nennt es dort Peaking Period. Und die Verpflichtungen wurden gefasst, so wie sie jetzt auch tatsächlich dann in Rechtsform gegossen werden in Paris, als freiwillige Verpflichtung der Industriestaaten. In den Entwicklungsländern, in Differenz, im Unterschied, sollen die sogenannten national angepassten Minderungsmaßnahmen gefunden werden, die dann finanziert werden aus Transfers, die ja auch schon in Kopenhagen durchaus auf dem Niveau festgelegt wurden, wie sie heute noch gültig sind, also kurzfristig 10 Milliarden pro Jahr und langfristig 100 Milliarden ab 2020. Und Sie sehen, wenn Sie wollen, dass Kopenhagen gar nicht so sehr das Desaster war, trotz dem diplomatischen und verhandlungstechnischen Desaster, aber letztlich die Struktur, in der dann eben auch jetzt noch immer verhandelt wird. Insofern war es ein chirurgischer Einschnitt, trotz allem Chaos, der in dem Sinne weiterführend war. Scherben sind trotzdem zerbrochen, eben weil der Prozess jede Ordnung verloren hatte zuletzt, unter Ausschluss der nicht nur der Öffentlichkeit, was vielleicht in dem Sinn noch hinnehmbar gewesen wäre, sondern unter Ausschluss auch vieler souveräner Staaten in Hotelzimmern, in Kleinstgruppen definiert wurde. Und dieser grundlegende Vertrauensverlust, der da eintrat, war zunächst das zu Heilende, bevor es überhaupt in irgendeiner Form zu einer Weiterführung dieses Prozesses aus Kopenhagen kommen konnte. Ich will nur zwei Stationen kurz markieren. Das ist einmal nochmal in Mexiko. Da ist das mir Innerlichste diese Dame hier, also die COP-Präsidentin Espinosa. Für sie vielleicht das Interessanteste, wenn ich den anekdotischen Part weglasse, dass man regelmäßig nicht unterschätzen darf, welche Rolle die Vorsitzende oder der Vorsitzende solcher Verhandlungen spielen. Wir unterschätzen den subjektiven Faktor in so einem durchaus komplexen Verhandlungsprozess. Die hat mit ihrem strengen Regime es geschafft, eben dieses vollständig rudimentäre und, wie soll ich sagen, auch kontroverse Kopenhagen-Gerüst rüber zu retten in eine förmliche Struktur, durchaus unter Widerstand. Das war, wenn man so will, ihr größter Gegenspieler hier aus Bolivien. Also viele Versuche, den Prozess scheitern zu lassen, führten dann dazu, dass mit rigorosem Durchregieren, mit dem Verhandlungshammer gewissermaßen nach dem Prinzip Konsens ist gut, aber Konsens minus X ist auch noch gut und Konsens ohne Bolivien ist in diesem Fall hinnehmbar und wird als Verhandlungsergebnis festgelegt. Was wurde geleistet? In erster Linie wurde Vertrauen wiederhergestellt, die Scherben gekittet, aber dann eben wurde vor allen Dingen die Grundsätze, die in Kopenhagen gefunden wurden, in konkrete Verhandlungsdokumente übersetzt. Das Zwei-Grad-Ziel wurde in Verbindung gebracht mit Artikel 2. Die freiwilligen Verpflichtungen in Industrieländern blieben zunächst mal als Grundpfeiler, ebenso die abgestuften, aber eben national angepassten Maßnahmen in den Entwicklungsländern. Und schließlich eben, das war vielleicht die größte Leistung aus Cancun, die Schaffung so einer Infrastruktur für den Finanztransfer, der sogenannte Green Climate Fund. Ja, nächste Stufe Südafrika, auch hier nur so ein paar Eindrücke. Kanada, schon damals the Fossil of the Day, wurde immer mehr zum Außenseiter in den internationalen Verhandlungen. Für uns nur wichtig, was ist bei rausgekommen am Ende dieser durchaus erfolgreichen Verhandlungsrunde? Es wurde zuallererst vereinbart, und das ist jetzt auch das Mandat für Paris, das bitte ich einfach nochmal, sich ganz langsam klarzumachen. In Paris wird nicht die Welt gerettet und soll sie auch gar nicht gerettet werden, sondern in Paris wird nur das sogenannte Mandat von Durban in eine Rechtsform gebracht. Das ist nicht viel, aber auch nicht wenig, und es ist vor allen Dingen nicht alles. Das müssen wir verstehen. Es ist ein langfristig angelegter Prozess, zu einem neuen internationalen Abkommen für alle zu kommen, das in 2020 dann wirksam werden soll. Wichtig ist hier eigentlich das völlig unscheinbare Wort eine Vereinbarung. Eine ist die Betonung hier, ist, worum es hier geht. Es sollen die Verhandlungsstränge, die in Bali gewaltsam auseinandergebrochen sind, wieder zusammengeführt werden, so dass man ein Abkommen hat, das eben für den kurzfristigen Prozess und für den langfristigen gilt, das für alle gilt und das jetzt an 2020 in Kraft treten soll. Die Form des Kyoto-Protokolls bleibt erhalten, aber Sie haben es schon beobachtet, sicher in den aktuellen Debatten. Die spielt praktisch keine Rolle mehr. Entscheidend, was sich noch herausbildete in Durban und auch jetzt noch zu lösen ist, ist die Schaffung eines Transparenzsystems zur Kontrolle von Treibhausgasemissionsberichten für alle Länder. Lassen Sie mich im Ausklang noch etwas zum Abkommen von Paris sagen. Ich überspringe jetzt einige Stufen in Katar, in Warschau, also Verhandlungsrunden, die noch mal dazwischen lagen, und schreite am besten jetzt gleich zu dem, was gerade vor uns liegt. Ich möchte hier nur den Prozess markieren. Der ist nämlich einzigartig und einmalig. Den gab es in diesem Sinne nicht. Ich nenne ihn den Klimaverhandlungsmarathon 2015. Wir hatten jetzt allein viermal auf höchstem Niveau Zusammentreffen auch der Minister zur Verhandlung von konkreten Verhandlungsdokumenten, Entwürfen eines Paris-Abkommens. Ich sage, während wir hier gerade die Vorlesung haben, treffen sich wieder die Minister in der allerletzten, aber von über vier, jetzt ist es die fünfte und damit letzte Runde eines höchstrangigen Treffens zur Erstellung eines gemeinsamen Verhandlungsdokuments, was eben dieses Mandat von Durban erfüllt, ein für alle gültiges rechtsförmliches Abkommen, also die Zusammenführung der Bali-Pfade. Wie sieht es aus? Ich kann es hier nur kurz skizzieren. Es besteht im Wesentlichen aus vier Säulen. Genau genommen muss ich wohl sagen, es gibt ein Dach und drei Säulen, auf denen es steht. Ein Dach ist das Rahmenabkommen von Paris. Das unterscheidet zwischen Kurz- und Langzeitzielen. Ich will nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber ich will andeuten, dass es bis heute, muss ich sagen, nicht gelungen ist, die Kurzzeitziele mit den Langzeitzielen in Übereinstimmung zu bringen. Es gibt zwei Arbeitspfade für Ziele bis 2020 und nach 2020. Alle reden nur noch von den Zielen nach 2020. Und was macht man bis 2020? Das ist völlig ungeklärt. Für nach 2020 gibt es drei Grundsätze, denen der Progression, den der Transparenz und den der Differenzierung. Progression bedeutet, dass die bis dahin gefundenen sogenannten Intended National Determined Contributions, also beabsichtigten national bestimmten Beiträge oder INDCs, jetzt eben nur Anfangsstatements, wenn man so will, Anfangscommitments sind, und definiert ist es ein Prozess, gefunden wird, ausgehend von diesem ersten Schritt, weitere Schritte zu mehr Klimaschutz zu gehen im Rahmen des Prinzips der Progression. Dieser Prozess soll natürlich nicht nur sich auf Versprechen verlassen, sondern soll transparent sein und verfolgt werden. Dazu bedarf es eben einer Überwachung durch regelmäßige Emissionsberichte und Fortschrittsberichte für diese Intended National Determined Contributions, die alsbald, glaube ich, oder bin ich eigentlich überzeugt, nach Paris dann auch nicht mehr INDCs, sondern NDMCCs, National Determined Mitigation Commitments and Contributions heißen werden. Die sollen aber, diese NDMCCs, sollen differenziert sein für die Entwicklungsländer und die Industrieländer. Wo stehen wir heute? Status 9. November 2015. 155 Staaten haben solche INDCs noch vorgelegt und die bilden 90% der weltweiten Treibhausgasemissionen ab. Das kann man als Abstimmungsergebnis werten, wenn Sie so wollen, nach so einem Klimamarathon. Indem diese Länder ihre INDCs eingereicht haben, haben sie zugleich ihren Wahlzettel in die Wahlurne geschmissen für ein solches Paris-Abkommen. Und insoweit 155 Länder das getan haben, die jedoch mindestens dieses Quorum von Kyoto deutlich erfüllen, ist schon einiges erreicht worden. Wer fehlt, sind hauptsächlich die OPEC-Länder, aber auch die werden auf den letzten Pfad sicher noch eingebunden werden können. Klimafinanzierung, die zweite große Säule des Paris-Abkommens. Der Stand ist, auf dem Weg zu den 100 Milliarden bis 2020 wurden fürs zurückliegende Jahr, muss ich jetzt sagen, auf Basis von Beobachtungen, Erfassungen der Weltbank gut die Hälfte erreicht. Also 64 Milliarden an Klimafinanzierung sind durch verschiedene Institutionen der Geberländer geflossen. Und die EU jetzt in der allerletzten Runde, das ist jetzt richtig Status, vorgestern hat erklärt, an zusätzlichen Mitteln 13 Milliarden zur Verfügung zu stellen. Es gibt auch Finanzzusagen im Rahmen der sogenannten Süd-Süd-Kooperation. Da haben Schwellenländer wie zum Beispiel China Finanzzusagen für ärmere Länder Afrikas gegeben. Insofern sind wir hier also auch gut über die Hälfte dessen, was wir erreichen wollen, und das schon zu einem Zeitpunkt weit vor 2020. Das Zweite, was Hoffnung macht. Und die Konstruktion von Paris sieht so aus, dass schon klar ist und auch, wie wenn man so will, eingerechnet, dass die freiwilligen Beiträge der Länder hier nicht reichen werden, sondern nur eine Basis bilden. Und deshalb wurde eine sogenannte Solutions Agenda definiert. Das heißt, es wird auch schon in Paris abgefragt werden im Rahmen eines eigenen Verhandlungsstranges, was eigentlich sogenannte zivilgesellschaftliche Akteure, also hauptsächlich Wirtschaft und Städte, beitragen können, um mehr zu erreichen als das, was in den Ländern freiwillig schon versprochen wurde. Und da ist der Stand, dass sich eben zumindest die Städte, also ich habe das mal an der Unterzeichnung der sogenannten Durban-Charta hier festgemacht, die zunächst so eine C40, also die 40 größten Städte der Welt, haben sich auf die Durban-Charta geeinigt. Wir sind mittlerweile bei 73 und ich vermute, in Paris wird man das also gut verdoppeln. Und die Idee ist, dass diese zivilgesellschaftlichen Akteure die eigentlichen Motoren für das Prinzip der Progression sind. Wo sind die Knackpunkte für Paris? Das ist zum einen natürlich noch immer das 2-Grad-Ziel. Ich hatte Ihnen ja gezeigt, so wie wir uns jetzt bisher bewegen und bewegt haben, wird es sehr schwierig werden. Es gibt kaum noch Szenarien, wie das 2-Grad-Ziel erreicht werden kann. Die Frage, ob man sogar das Ziel noch verschärfen müsste, wie noch in Kopenhagen vorgesehen, aufs 1,5-Grad-Ziel, wird so ein Knackpunkt sein. Ich sage Ihnen sozusagen off the record, die Lösung wird sein, dass das 2-Grad-Ziel drin bleibt, aber eingebunden wird in einen größeren Zielkatalog, der zum Beispiel nachhaltige Entwicklung umfasst. Und insofern kann dann ein bisschen was am Erwärmungsziel abgewogen werden gegen das Ziel der nachhaltigen Entwicklung. Die jetzt vorliegenden freiwilligen Selbstverpflichtungen sind teilweise unklar. Wie gesagt, für die OPEC-Länder fehlen auch noch immer Zusagen, also Saudi-Arabien und ähnliche. Oder sie sind konditional, also die hängen an Bedingungen, die zu erfüllen sind. Also Russland zum Beispiel, habe ich mir hier mal genommen, verspricht gegenüber 1990 bis 2030 Emissionen im Umfang von 25-30% zu mindern, aber eben unter der Bedingung, dass die maximal mögliche Menge an Forstnachwuchs mit berücksichtigt wird. Also nur wenn die ja in Russland zuwachsenden Wälder vollständig als Senken anerkannt werden, und zwar zu über 75%, wird dieses Commitment erfüllt. Das sind so Konditionalitäten, die natürlich noch immer auch Stolpersteine für die Verhandlungen sind. Aber Herr Putin kommt ja jetzt wenigstens zum frühen Zeitpunkt und wird diese Pfunde, Verhandlungspfunde wahrscheinlich jetzt eben schon früh einbringen und nicht erst im letzten Moment, wie das bei Verhandlungen zuletzt sonst immer passiert ist. Vollzug und Implementation. Das Grundproblem ist, ein Abkommen, was auf Freiwilligkeit vollständig beruht, ist natürlich schwierig umzusetzen. Es gibt keine Sanktionen, wie noch im Kyoto-Protokoll, wenigstens für die Unterzeichnungsländer. Und es ist hier schwierig, auch gleichzeitig noch eine Differenzierung durchzuhalten. Im Moment ist der Weg, dass es im Rahmen der Freiwilligkeit vielleicht Vollzugsinstrumente für die Industrieländer gibt, für die Entwicklungsländer und auch Schwellenländer, spricht man von sogenannten Ermöglichungspfaden. Also hier geht es im Kern um Geld. Und damit sind wir bei der Klimafinanzierung auf gutem Wege, aber einige Tretminen. Eine Tretmine ist das sogenannte Loss and Damage. Also die Vorstellung, dass auch Geld fließen soll, nicht nur für Klimaschutz und Klimaanpassung, sondern auch für unwiederbringliche Schäden und deren Entschädigung, deshalb Loss and Damage. Dafür gibt es eigentlich seit Warschau ein ganz konkretes Konstrukt, was aber, weil das so umstritten ist, auf 2016 damals vertagt wurde, also gerade nach dem Pariser Abkommen. Und das wird auch ein Weg vermutlich in Paris sein, dass eben manches, was jetzt noch Tretmine ist, dadurch gelöst wird, indem es in die Zukunft vertagt wird, was auch schon zeigt, dass wir über Paris hinaus denken müssen. Andere Fragen sind die Frage der Bedingungen der Finanzierung. Also die Mittel sind wahrscheinlich alle da, die eingefordert werden können aus dem Kopenhagen-Übereinkommen. Aber es ist noch nicht klar, wie der Zugang geregelt wird oder ob es Sonderkonzessionen gibt, also ob das reine Transfers oder nicht vollständig zurückzahlbare Kredite sind. Und wie die Frage der Finanzierung gestaltet wird, ist sicher eine der ganz zentralen Verhandlungspunkte in den kommenden Wochen. Und es wird am Ende auch darum gehen, weil eben das Volumen nicht gefunden werden kann zu den Bedingungen, die die Entwicklungsländer wollen, dass es zusätzliche Quellen bedarf, auf die eben direkt durch die UN zugegriffen wird oder im Rahmen so eines Einkommens zugegriffen werden kann. Und da deutet sich an, dass der Ausgleich aller Mittel, die fehlen, am Ende in diesen beiden Maßnahmen zu suchen sind, von denen ich sagte, dass ich daran gerade hier mit Doktoranden auch forsche. Aber auch hier für diese zusätzlichen Quellen, nämlich die Steuern auf internationalen Flug- und Schiffsverkehr, wird es nur eine Lösung in 2016 beziehungsweise eben nach Paris geben. Insofern betrachte ich die Paris auch wieder nicht als Endpunkt, sondern wie es im Englischen so heißt, the road to Paris and the road through Paris. Also es geht eher durch Paris als nach Paris, wenn wir Klimaschutz in diesem langfristigen Kontext denken. Gibt es jetzt Hoffnung? Ja, ich persönlich habe eine behaltene Hoffnung, dass es diesmal klappen kann. Ich sehe es auch nicht im Verhältnis zu Kopenhagen, sondern aus meiner Sicht ist Kopenhagen Bestandteil von Paris. Es war die Geburtsstunde des Pariser Abkommens. Und insoweit eben der Vertrauensverlust nach Kopenhagen durch so eine Klimadiplomatie, die ich Ihnen hier kurz kennzeichnen wollte, erreicht wurde, ist ein großer Schritt erreicht, der aber letztlich Kopenhagen in eine Form gießt. Zwei große Gründe, warum ich optimistisch bin, die auch nochmal was mit den Randbedingungen der Welt zu tun haben. Ich beobachte, dass die Kosten für erneuerbare Energien in einem dramatischen und völlig unerwarteten Umfang gefallen sind. Und das, obwohl die Emissionshandelssysteme, die eigentlich für die Kostengünstigkeit zuständig sein wollte, im Prinzip schwach oder kränkelnd sind in der Welt. Aber hier hat sich technologisch auf der Seite der erneuerbaren Energien so viel getan, dass man schon Hoffnung haben darf, dass so eine erneuerbaren Perspektive auch ökonomisch unterstützt wird. Umgekehrt wird immer klarer, dass Klimaschutz eben auch etwas bringt, also nicht nur kostet, nämlich zum einen, weil es natürlich Schäden verursacht, aber zum anderen, und die uns erspart bleiben in ökonomischen Kosten, sondern dass es eben auch Klimaschutz vielen anderen Zielen der Weltgemeinschaft, wie etwa Armutsbekämpfung, dient. Und es gibt immer auch noch das Instrument, ohne dass ich jetzt hier in die Tiefe gehe, des unilateralen Handelns auf Basis kleinerer sogenannter Klimaclubs, für die das durchaus ein lohnendes Unterfangen ist, Klimaschutz im regionalen Kontext zu betreiben. Für Paris wird das weniger wichtig sein als das Anerkennen, dass der Klimawandel sich beschleunigt hat in letzter Zeit, viel mehr als alle Wissenschaftler vorhergesagt haben. Und sie haben vielleicht auch zur Kenntnis genommen, dass der Papst sich in die Problematik mit einer Bekenntnis eingebracht hat. Und das hat natürlich auch den Handlungsdruck noch mal deutlich im Bewusstsein der Bürger gesteigert, dass es dort jetzt auch Initiativen vieler wichtiger Kulturinstitutionen wie der Kirche gibt. Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch kurz sagen, wie die Forschung hier eigentlich aufgebaut ist und wie sie weitergehen wird. Und das ist, ich hoffe auch, dass manche von Ihnen auf Basis dieser Vorlesung und dieser Vorlesungsreihe zur Umweltökonomie Lust gefunden haben, mit an der Forschung sich zu beteiligen. Und dazu zähle ich durchaus eben auch Master- oder Bachelorarbeiten, die hier eingebracht werden und wurden. Es geht dabei in der Hauptsache um Fragen, wie kann man die Lastenverteilung zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern besser regeln, wie kann man das Prinzip der Differenzierung, was jetzt in Paris so wichtig wird, eben mit Gehalt füllen. Es geht um die Generierung von Finanztransfers, etwa aus internationaler Luft- und Seeschifffahrt, Verbesserung der Überwachungssysteme, das Prinzip der Transparenz beim sogenannten Monitoring, Reporting and Verification oder eben Maßnahmen zur Bekämpfung des sogenannten Carbon Leakage, wie ich Ihnen vorgestellt habe. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mal auf unsere Website an der Via Adrina gehen, wo wir jetzt schon angelangt sind. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn aus diesem Kreis und aus dieser Vorlesung Forschungsinteresse Ihrerseits entstünde, dazu beizutragen. Wir haben ein konkretes, auch politikorientiertes Programm für die Vorbereitung der Pariser Konferenz entwickelt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war jetzt ein ziemlicher Galopp, aber ich hoffe, dass Sie jetzt wirklich ein Bild haben, wie relevant die hier gemachten Analysen in der Vorlesung auch sind und wie nah sie am tatsächlichen Geschehen sich bewegen. Viele dieser Dinge, die eben in Paris zur Diskussion stehen, sind zuallererst Konzepte aus dem Bereich der ökonomischen und politologischen Theorie gewesen für den Klimaschutz.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Tja, und falls ihr forschenderweise zum Klimaschutz beitragen wollt, Professor Raimund Schwarze freut sich offenbar über Forschernachwuchs. Denn er hat's ja gesagt, er sieht die UN-Klimakonferenz, die morgen in Le Bourget bei Paris beginnt, nicht als Abschluss, sondern als Meilenstein in einem langen, langen Prozess. Ausgeführt hat er das in seiner Vorlesung vom 9. November 2015 an der Viadrina-Universität im Fachbereich Internationale Umweltökonomie und zwar unter dem Titel Die UN-Klimakonferenz in Paris. Das Ende der internationalen Klimapolitik oder gerade erst der Anfang? Wenn ihr wollt, online findet ihr bei uns unter www.deradiowissen.de auch den Vortrag von Naomi Klein zum Klimawandel. Er heißt Die Entscheidung, Kapitalismus versus Klima und überhaupt lohnt es sich immer mal ein bisschen in unserem Hörsaalarchiv rumzustöbern. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Die Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.